ARD. Das Wissen.
Der Philosoph Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 in Königsberg geboren und bis heute findet eine sehr rege weltweite Auseinandersetzung mit seinem Werk statt, die von Kants universaler Bedeutung und der Wertschätzung für ihn zeugt. Darüber habe ich im Science Talk mit dem Kant-Spezialisten Professor Markus Villaschek gesprochen von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Villaschek.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Kaspari.
300 Jahre Immanuel Kant. Was macht diesen Philosophen so aktuell? Denn ich finde es wirklich interessant, dass er immer wieder genannt wird und man bezieht sich auf sein Aufklärungsprojekt, auf seine Moral, auf seine Erkenntnistheorie. Er ist nicht vergessen. Ist das richtig der Eindruck?
Das ist völlig richtig. Kant ist wirklich von überraschender Aktualität, gemessen daran, dass er, wie Sie gerade gesagt haben, ja vor immerhin 300 Jahren in einer ganz anderen Zeit geboren wurde. Es gibt, glaube ich, sehr viele Aspekte, die ihn heute besonders interessant machen. Ich möchte vielleicht nur drei ganz kurz nennen. Das eine ist, dass Kant eben der große Theoretiker des Friedens und einer internationalen Friedensordnung ist in Zeiten von Krieg und Aggression. Das macht ihn natürlich besonders aktuell. Kant, Sie haben es erwähnt, ist ein großer Theoretiker der Aufklärung mit der Betonung des Selbstdenkens, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden müssen, aber dabei eben auch auf die Vernunft vertrauen und rational denken müssen. Und das ist sicherlich in Zeiten von Fake News und Fehlinformationen und Verschwörungstheorien eine Aufforderung, die heute aktueller ist denn je. Und letztlich ist Kant natürlich auch ein bedeutender Moralphilosoph und Ethiker, dessen kategorischer Imperativ für viele Menschen eine moralische Orientierung darstellt.
Lassen Sie uns diese drei Punkte ein bisschen vertiefen. Also Theoretiker des Friedens, haben Sie gesagt. Was hat Kant in Bezug auf diese Thematik gesagt und gedacht?
Kant ist zunächst von der Beobachtung ausgegangen, dass ein Friede nur dann wirklich ein Friede und nicht bloß ein Waffenstillstand ist, wenn er auf Dauer gestellt ist. Und auf Dauer gestellt ist er nur, wenn er Teil einer Rechtsordnung ist, in der der Friede auch wirklich durchgesetzt werden kann. Was kann eine solche Rechtsordnung sein? Kant, für uns vielleicht heute überraschend, das ist immerhin jetzt, also Kant schreibt 1795 über den Frieden, also schon über 220 Jahre her, 230 bald, fordert eine internationale Weltfriedensordnung. Also etwas Ähnliches, wie die Vereinten Nationen einmal angestrebt haben, was sie natürlich, wie wir wissen, nicht wirklich realisiert haben. Aber die Idee ist eine im Kern kantische, dass nur wenn alle Staaten auf der Welt einander den Frieden garantieren und gegen Aggression beistehen, kann ein Frieden dauerhaft sein.
Das ist wirklich eminent modern.
Ja, das ist ganz wirklich modern. Und hat natürlich, also man einerseits kann man sagen, die Vereinten Nationen beruhen auf einer kantischen Idee, aber man kann eben auch sagen, die Vereinten Nationen hinken dieser kantischen Idee hinterher und wir haben sie noch nicht vollständig realisiert.
Kommen wir zu dem zweiten Punkt, den Sie genannt hatten, das Selbstdenken, also sich die eigene Meinung bilden, sich auch selbst herauslösen aus falschen Meinungen, aus Vorurteilen, aus Ressentiments. Was sind da seine Kernpunkte?
Kant schreibt ja in einer Zeit, in der Menschen noch sehr stark autoritätsgläubig waren, in der die Kirchen einen sehr großen Einfluss auf die Meinungsbildung der Menschen gehabt haben. Und insofern sind die Arten von Vorurteilen, an die Kant jetzt primär gedacht hat, vielleicht andere als heute, auch überhaupt die Aufklärer in seiner Zeit. Die Menschen haben eben auch über die Natur all mögliche falsche Auffassungen gehabt, dass eben vielleicht Erdbeben eine Strafe Gottes sein sollten oder ähnliches. Diese Art von Vorurteilen wollte Kant überwinden und er meinte, dass wir dazu in ein kritisches Gespräch mit anderen treten müssen. Das heißt, wir können nicht alleine uns aus den Irrtümern herauswinden, in denen wir verfangen sind. Und das können wir nur, indem wir mit anderen gemeinsam überlegen, Gründe austauschen und dann zu wohlbegründeten Auffassungen.
Läuft das denn darauf hinaus, dass Kant so eine Art Vorläufer war, auch des Habermaschen vernünftigen Diskurses? Also, dass man Argumente gegenseitig austauscht, dass man gut begründet und gute Gründe auch hat für seine Überzeugungen?
Ganz genau, das ist völlig richtig. Also Habermas' bedeutendes Frühwerk, also seine Habilitationsschrift von 1960 über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist in wichtigen Punkten auch durch kantische Ideen geprägt. Und Habermas hat eben diesen Strukturwandel der Öffentlichkeit untersucht an den aufkommenden Zeitschriften und der bürgerlichen Diskussionskultur in Kants Zeit und darüber hinaus. Und tatsächlich ist, glaube ich, die Idee des, also Kant redet jetzt nicht vom herrschaftsfreien Diskurs, wie Habermas das getan hat und tut, aber es ist schon eine im Grunde verwandte Idee, dass wir nur gemeinsam im Austausch miteinander die guten von den schlechten Gründen und falschen von richtigen Meinungen unterscheiden.
Kann man denn sagen, dass auch in dieser Hinsicht Kants Aufklärungsphilosophie darauf beruht, sich von falschen Bindungen zu befreien? Also auch von Traditionen, die dieses Selbstdenken verhindern?
Das ist, glaube ich, richtig. Natürlich muss man da etwas vorsichtig sein, denn Menschen sind Wesen, die auch Traditionen brauchen. Und das wusste auch Kant. Also es wäre eine Illusion zu meinen, dass man alle Traditionen hinter sich lassen könnte. Und Kants Idee ist, dass wir eben diese Traditionen kritisch befragen müssen und an ihnen das fortsetzen, was bewahrenswert ist, und das reformieren, was nicht in Ordnung ist.
Der dritte Punkt, die Moralphilosophie. So, da fällt, also ich glaube sogar, da fällt Kantlein sofort der kategorische Imperativ ein. Ist das richtig, wenn man ihn darauf reduziert?
Also im Wort reduzieren steckt ja schon fast, dass die Antwort nein lauten muss.
Genau, richtig. War eine rhetorische Frage fast.
Also der kategorische Imperativ ist der Kern der kantischen Ethik. Und insofern ist es auch völlig richtig, dass man als allererstes daran denkt. Kants Ethik darauf zu reduzieren, wäre eine Verkürzung. Nicht nur deshalb, weil Kant den kategorischen Imperativ in eine sehr komplexe Ethik- und Moralphilosophie einbettet, sondern auch, weil Kant im Zuge seiner philosophischen Entwicklung den kategorischen Imperativ um sehr wichtige Überlegungen ergänzt hat, die zum Beispiel etwas damit zu tun haben, dass Menschen empfindsame Wesen sind, Gefühle haben, von diesen Gefühlen auch in ihrem Handeln geleitet werden. Der kategorische Imperativ appelliert in gewisser Weise, kann man sagen, vor allem an die menschliche Vernunft. Und in späteren Werken hat Kant aber auch sehr stark klargemacht, dass eben die Vernunft alleine uns auch nicht zum Handeln motivieren kann und wir eben auch unsere Gefühle brauchen und Übungen und Einübungen von Tugenden und ähnliche Dinge, sodass man eben tatsächlich Kants Ethik in ihrer gesamten Komplexität nicht auf den kategorischen Imperativ reduzieren kann.
Herr Wilaschek, Sie bekommen 2 Minuten, um den Imperativ zu erläutern. Geht das?
Das geht, glaube ich, ja.
Dann
also,
los.
Ich meine, zunächst mal kann man ihn ja einfach mal zitieren. Er lautet, dass man nur nach Maximen, also Regeln handeln soll, von denen man wollen kann, dass sie allgemeine Gesetze sind. Das heißt im Kern so viel wie, dass man für sich selber keine moralischen Ausnahmen machen darf, die man nicht auch anderen zugesteht. Also, wenn ich denke, ich darf das, dann muss ich mir klar machen, wenn ich das wirklich darf, dürfen alle anderen es auch. Und wenn ich dann merke, nee, Moment mal, das kann aber nicht richtig sein, dass alle anderen das auch tun, dann weiß ich, ich darf es auch nicht tun. Das ist der Kerngedanke des kategorischen Imperativs. Moralische Regeln müssen für alle gleichermaßen gelten. Nun hat, ich sage mal, das war 1 Minute, 2 Minuten,
sehr gut.
Der kategorische Imperativ 2 wichtige Formulierungen. In Wirklichkeit sind es sogar noch mehr, aber die andere ganz bedeutende ist eben die vom Menschen als Zweck an sich. Also Kant sagt, der kategorische Imperativ kann auch so ausgedrückt werden: Behandle die Menschheit in deiner Person und der eines jeden anderen niemals nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck. Das heißt im Kern, dass man andere Menschen nicht instrumentalisieren darf. Man darf sie nicht in einer Weise behandeln, in der sie zu einem bloßen Mittel werden, sondern immer so, könnte man vielleicht auch sagen, dass sie, wenn sie selber drüber nachdenken würden und sich klar dazu äußern können, sie mit der Weise, wie wir sie behandeln, einverstanden sein können. Das ist die zweite Formel des kategorischen Imperativs.
Haben Sie sehr gut erklärt. Führt dieser kategorische Imperativ zu der Utopie einer Gesellschaft, die friedvoll und tolerant ist, wenn er denn realisiert worden wäre oder wird?
Ich glaube, die Antwort muss Jein heißen. Also, erstens ist es richtig, dass wenn alle Menschen sich an den kategorischen Imperativ halten würden, dann würden wir in einer viel friedvolleren und insgesamt sicherlich auch besseren Gesellschaft miteinander leben. Nun ist es einerseits, kann man sagen, eine Utopie. Nach Kant ist es aber andererseits eben auch eine moralische Forderung, die keine Ausnahmen zulässt. Das heißt, Kant würde es vielleicht gar nicht als Utopie bezeichnen, sondern einfach als eine Aufgabe, die wir haben. Und der dritte Aspekt, der noch zu berücksichtigen ist, ist, dass wir ja nicht in einer von Menschen vollständig beherrschten Welt leben. Und insofern kann auch das noch so große moralische Handeln aller Menschen nicht ohne weiteres verhindern, dass Menschen krank werden, dass Naturkatastrophen entstehen und damit auch Konflikte in die Welt kommen, die sich durch bloß moralisches Handeln auch noch nicht lösen müssen.
Ich glaube, einige Zeitgenossen, Romantiker, Frühromantiker, haben diesem kategorischen Imperativ vorgeworfen, der sei zu blutleer, zu Vernunft geleitet und würde Gefühle und Neigungen außer Acht lassen und, sagen wir mal, das Menschsein in der Fragilität. Sie haben ja gesagt, Kant hätte das zu einem späteren Datum nochmal eingearbeitet, diese Dimension. Stimmt das?
Ja, ganz genau. Also ich glaube persönlich, dass er es von vornherein mitgedacht hat. Allerdings sind seine frühen Formulierungen, also insbesondere eben sein, wenn man so will, das Hauptwerk zur Ethik, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, das frühe Hauptwerk jedenfalls, das fokussiert nun sehr, sehr stark auf den rationalen Aspekt und betont eben die Gefühle nicht so stark. Und das kommt dann eben später in der Metaphysik der Sitten und da in der Tugendlehre, wo Kant eben viel stärker mit einbezieht, dass der Mensch eben ein sinnliches Wesen ist, ein Wesen mit Gefühlen und Bedürfnissen, die wir in die Konzeption von Ethik auch mit einbeziehen müssen. Es bleibt aber ein wahrer Kern an dieser Kritik, nämlich, dass Kant eben keine Kompromisse macht. Moral ist nach Kant eben strikt und wie eben der kategorische Imperativ dem Namen nach schon sagt, kategorisch, also unbedingt. Es gibt keine Ausnahmen. Man kann sich niemals rausreden nach Kant, dass es zu schwer war oder man keine Lust hatte oder man nicht motiviert war oder die anderen es ja auch nicht machen. Also all das sind nach Kant bloß vorgeschobene Entschuldigungen und können nichts daran ändern, dass wir immer das moralisch Richtige tun sollen. Da, wo wir es nicht können, sind wir eben auch nicht dazu verpflichtet. Aber wenn wir können, dann müssen wir.
Wir können hier kurz zwischen einschieben, Herr Willaschek, das Menschenbild von Kant. Wie sah das aus in groben Zügen?
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist nun selbst wieder ein sehr komplexes Thema. Aber mit Blick auf das, was wir bisher besprochen haben, ist ein Punkt besonders interessant. Es könnte ja jetzt so klingen, wenn man jetzt an den kategorischen Imperativ und den Weltfrieden denkt, dass Kant eigentlich ein sehr idealistisches, verklärtes Menschenbild hat. Ja, Menschen genau. sind eben im Kern gut. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also eine der berühmtesten Äußerungen Kants in diesem Zusammenhang lautet, der Mensch ist aus so krummem Holze gemacht, dass man daraus nichts ganz Grades zimmern kann.
Ja, schöne Metapher, also Menschen, ne? oder?
Ja, wunderbar, nicht? Also Kant war eben auch trotz gegenteiliger Vorurteile Meinungen auch ein glänzender Schriftsteller, wenn er wollte. Und dass der Mensch aus krummem Holz gemacht ist, heißt so viel wie, wir müssen immer in Rechnung stellen, dass Menschen moralisch nicht vollkommen sind, sondern fehlbar, egoistisch, verführbar, korrumpierbar. Also insofern war Kant da, hatte überhaupt kein positives Menschenbild in der Beziehung. Und das Interessante ist, dass er der Meinung war, dass das nichts daran ändert, dass wir nach Idealen streben müssen. etwa einer gerechten Welt, in der alle Menschen nach dem kategorischen Imperativ handeln, oder einer friedlichen Welt, in der alle Staaten miteinander Frieden schließen. Und wenn man sich jetzt fragt, wie geht das zusammen, dann sind es im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist, dass Kant der Meinung war, dass eben Bildung, aber auch staatliche und gesellschaftliche Institutionen es den im Grunde schwachen Menschen leichter machen können, sich an das Richtige zu halten. Und das andere ist, dass Kant mit einer Gedankenfigur, die im 18. Jahrhundert überhaupt sehr beliebt war, meinte, es gibt sozusagen durch die Hintertür natürliche Tendenzen des Menschen, die erstmal antisozial aussehen, Habsucht, Gewinnstreben, Konkurrenzdenken und Ähnliches, die aber indirekt dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, miteinander zu kooperieren und damit friedfertige Verhältnisse erleichtern. Und das sind die beiden Faktoren, die es Kant dann erlauben zu sagen, naja, der Mensch ist zwar fehlbar und in mancher Hinsicht auch schlecht, aber wir haben Grund anzunehmen, dass es möglich ist, die menschlichen Verhältnisse zu verbessern.
Ach, das finde ich wirklich eminent modern, vor allen Dingen, dass er sagt, dass Institutionen sowas wie Korrektive sein könnten.
Ganz genau, ne? Das ist sicherlich so. Also man denke ja nur an die ganz kurz schon skizzierte Theorie des ewigen Friedens, wie Kant das nennt, also einer Weltfriedensföderation, die soll ja eben gerade die natürliche Aggressivität und die Kriegsbereitschaft der Staaten untereinander durch ein institutionelles und rechtliches Gefüge einhegen. Also die Idee ist nicht eine friedliche Welt, in der alle Menschen von sich aus Frieden halten, sondern eine Welt, in der eine Rechtsordnung herrscht, die die Menschen dazu zwingt, Frieden zu halten.
Gut, dann kommen wir nochmal zur Erkenntnistheorie von Kant, die ich nämlich auch noch sehr interessant finde. Ich formuliere es mal als Laie, Herr Willerscheck, und nicht als Kant-Experte. Für mich ist das Interessante an Kant, dass er diesen Satz geschrieben hat, der Verstand schreibt der Natur die Gesetze vor. Das heißt, das ist praktisch Konstruktivismus, oder? Der Verstand
baut. Das ist im Kern Konstruktivismus, ganz genau.
Und das ist ja nun auch eine sehr moderne Richtung wiederum.
Richtig, also ich glaube, dass man sagen kann, dass Kant der Pionier dieser Auffassung gewesen ist, die man etwas vorsichtiger, denn es ist natürlich in mancher Hinsicht vielleicht eine sehr gewagte These, dass der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt, denn wir können Naturgesetze ja auch entdecken, wir schreiben sie ja nicht einfach vor, aber wie man Kant verstehen kann, wäre, dass unser Bild der Realität als einer objektiven, für uns erkennbaren Welt nicht nur durch die Beschaffenheit der Welt, sondern auch durch die Beschaffenheit der erkennenden Subjekte bestimmt wird. Und Kants Idee ist, dass es eben bestimmte Bedingungen gibt, unter denen wir überhaupt etwas als objektiv gegeben erkennen können. Nach Kant sind das Raum und Zeit einerseits und gewisse Grundbegriffe des Denkens wie Kausalität, also Ursache und Wirkung, Substanz, anhaltende Dinge und so solche Dinge. Diese Bedingungen der Erkenntnis sind zugleich Bedingungen der erkannten Gegenstände. Das heißt, wir können eine Welt nur erkennen, sofern sie diesen Bedingungen entspricht. Und in diesem Sinn schreibt der Verstand der Natur die Gesetze vor.
War Kant in diesem Sinne ein Wegbereiter moderner wissenschaftlicher Erkenntnistheorien?
Ich glaube, dass man es in dieser Hinsicht schon sagen kann, insofern als Kant eben unseren Blick darauf gelenkt hat, dass jede Theorie immer eben auch Ausdruck bestimmter theoretischer Interessen, bestimmter Begriffe ist, die wir damit dann an die Natur herantragen. Das ist sicherlich so. In anderer Hinsicht ist Kants Wissenschaftstheorie heute aus meiner Sicht jedenfalls nicht mehr ganz so aktuell, weil Kant schon ein Anhänger war einer, wie das dann in der Philosophie heißt, a priorischen, das heißt von Erfahrung unabhängigen und auf zeitliche Unbegrenztheit abzielende Naturgesetze. Also wir können Dinge erkennen, ohne dass wir Experimente machen, indem wir über die Natur nachdenken und die gelten dann immer und überall. Und das ist eine These, die mir heute nicht mehr so plausibel erscheint, wo wir eben Naturwissenschaft mehr als ein verliebtes sich annähern an die Wahrheit verstehen und nicht als ein dauerhaftes und sicheres Erkennen der Realität.
Ja. Können Sie dann uns kurz erklären, wie man bei dieser Theorie, Erkenntnistheorie von Kant den Begriff Wahrheit nochmal reinkriegt. Also was ist für Kant wahre Erkenntnis?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Kant ist in einer Hinsicht Anhänger einer ganz einfachen, traditionellen Wahrheitsauffassung, nämlich dass Wahrheit in der Übereinstimmung zwischen Erkenntnis und Gegenstand besteht. Das, sagt Kant, ist die Namenserklärung der Wahrheit. Das heißt, das ist so eine Trivialität, die für das Wort Wahrheit einfach gilt. Kant war aber auch der Meinung, dass wir keine inhaltlichen Kriterien angeben können, wann eine Aussage wahr ist. Also es gibt kein allgemeines Merkmal, an dem man jetzt die wahren von den falschen Überzeugungen unterscheiden kann. Und insofern an der Stelle wird es jetzt relativ kompliziert bei Kant. Letztlich bedeutet für Kant Wahrheit in der empirischen Erkenntnis die Übereinstimmung mit dem, was wir in der Erfahrung feststellen. Es bedeutet, glaube ich, dass wenn wir zum Beispiel feststellen, dass im Hof ein Baum steht, tragen wir bestimmte Begriffe und bestimmte Strukturen, Raum, Zeit, den Begriff des Gegenstandes, eines Baumes und so weiter, an die Natur heran oder an den Gegenstand heran. Aber damit unsere Aussage oder unser Urteil wahr ist, muss eben im Hof auch tatsächlich nicht nur ein Baum stehen, sondern er muss auch für uns erfahrbar und wahrnehmbar sein. Das ist sozusagen dann im konkreten Fall das Kriterium dafür, dass wir eine wahre Aussage machen. Und gerade deshalb können wir eben nicht wissen, ob Aussagen, die sich nicht auf Dinge in Raum und Zeit beziehen, also etwa auf unsterbliche Seelen, auf die Existenz Gottes und ähnliche Dinge, da sagt Kant, können wir nicht wissen, ob diese Aussagen wahr oder falsch sind.
Also da endet praktisch dieses Wissen und seine Erkenntnistheorie oder da geht das Wissen in Glauben über?
So kann man das sagen. Kant sagt, ich musste das Wissen begrenzen, um für das Glauben Platz zu schaffen. Das heißt, indem er darauf hinweist, wir können Wissen nur haben über Dinge in Raum und Zeit, Gegenstände, die wir beobachten können, aber nicht über jenseitige Dinge wie Gott oder eine unsterbliche Seele oder andere Dinge, die sich nicht raumzeitlich wahrnehmen lassen. Indem er diese Unterscheidung trifft, erlaubt er aber zugleich, dass man an die Dinge, die wir nicht erkennen und beobachten können, trotzdem vernünftigerweise glauben kann, weil man eben auch nicht widerlegen kann, dass sie existieren.
Ja.
Also konkret mit Blick auf die Existenz Gottes zum Beispiel. Kant zeigt sehr ausführlich, dass Beweise für die Existenz Gottes alle ungültig sind und nicht funktionieren können. Mhm. Aber genauso wenig können wir beweisen, dass Gott nicht existiert. Und deswegen gibt es dann die Möglichkeit, nach Kant jedenfalls, des Glaubens.
Also er setzt Grenzen des Wissens, der Erkenntnis und sagt aber gleichzeitig, es gibt auch ein darüber hinaus, über die Grenzen hinaus sein, was man auch nicht negieren sollte.
Ganz genau. Also es gibt die Möglichkeit des Glaubens. Und ob es da wirklich etwas gibt, das ist dann die offene Frage. Und ich glaube, nach Kant, weil man diese Frage eben nicht objektiv entscheiden kann, ist es möglich, subjektiv sich darauf festzulegen, also zu glauben. Aber man muss dann fairerweise eingestehen, dass diejenigen, die es nicht glauben, auch keinen Fehler machen.
So, jetzt haben wir Kant sehr stark gelobt. Wir haben seine Aktualität nochmal herausgestrichen. Jetzt machen wir mal die andere Seite auf. Wo lag er denn aus Ihrer Sicht falsch oder wo ist er unlesbar und ein bisschen krude auch?
Krude aus heutiger Sicht natürlich in seinen Aussagen über Frauen, über Menschen anderer Hautfarbe, nicht weißer Hautfarbe, über Juden, über andere Völker, die ihm irgendwie unterlegen erscheinen. Da sagt Kant Dinge, wo man sich heute eben nur mit Grausen abwenden kann und die aus heutiger Sicht einfach völlig unhaltbar sind.
Ach so, daraus, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, daraus resultiert ja der Vorwurf, Kant sei ein Rassist gewesen, den man in Bezug auf diese Dinge gar nicht mehr lesen könne und dürfe, ne? Andererseits, man muss ja auch sagen, er war ein Kind seiner Zeit. Dachten nicht viele ähnlich?
Das ist richtig, dass viele ähnlich dachten, aber nicht alle. Insofern ist es natürlich richtig, dass er ein Kind seiner Zeit war. Und die Tatsache, dass er in einem solchen Milieu, kulturellen Milieu lebte, wo solche Vorurteile verbreitet waren, macht es sicherlich, erklärt zum Teil, warum er ihnen erlegen ist, aber nicht ganz. Ja, denn Kant war vertraut mit Kritikern des Rassismus, wie Georg Forster. Er war eng befreundet mit Kritikern positiv formuliert, mit Verteidigern der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, wie seinem Freund Hippel, Oberbürgermeister von Königsberg. Und er war eng befreundet mit vielen Juden und hat sich trotzdem herablassend über Juden im Allgemeinen geäußert. Also insofern ist die Tatsache, dass er Kind seiner Zeit war, keine ausreichende Rechtfertigung. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es ohnehin jetzt nicht so relevant ist, jetzt heute über Kant als Person zu Gericht zu sitzen. Wichtiger ist, dass wir halt festhalten, dass er sich in diesem Punkt geirrt hat.
Wo sehen Sie noch negative Seiten von ihm? Also von seinem Werk, nicht als Person.
Ja, genau. Also es gibt aus meiner Sicht relativ viele Dinge, mit denen ich persönlich nicht übereinstimmen würde, von denen man zum großen Teil aber sagen muss, dass sie heute philosophisch zumindest umstritten sind und Kant nicht klarerweise Unrecht hat. Es gibt so ein paar Punkte, wo mir das aber der Fall zu sein scheint. Also ich glaube, dass etwa Kants These, die für seine Erkenntnistheorie auch relativ fundamental ist, dass wir unabhängig von Erfahrung wissen können, dass die Struktur des physikalischen Raumes euklidisch ist, also durch die euklidische Geometrie beschrieben wird. Diese Aussage ist, glaube ich, heute nach der Relativitätstheorie so nicht mehr haltbar. Und so gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo man jetzt mit Kant streiten könnte. Aber all das sind Punkte, also erstens ist es ja nicht so erstaunlich, dass nach 220 Jahren nach Kants Tod wir vieles heute anders sehen. Und zweitens ist es selbst da in manchen Fällen so, dass manche Dinge, die schon mal zwischendurch als völlig falsch galten, was Kant behauptet hatte, sind in späteren Jahrzehnten dann rehabilitiert worden. Also insofern möchte ich mich da etwas zurückhalten, ja, mit der endgültigen Verurteilung mancher kantischer Thesen als falsch.
Ja, verstehe ich gut. Kant gilt ja, jetzt kommen wir doch noch mal ganz kurz zur Person. Es gibt ja so viele Kant-Klischees. So ein bisschen Automatenmensch, sehr vernunftorientiert, ein bisschen autistisch, einsam. Nach ihm konnte man die Uhr stellen in Königsberg, wo er lebte und lehrte. Stimmt, ist da was dran oder sind das wirklich die Klischees, die auch Sie ärgern?
Also mich ärgern die nicht mehr, weil ich die jetzt so oft schon gehört habe. Ich muss nur sagen, die sind fast alle völlig falsch. Also dieses Bild von Kant ist ein Zerrbild. Zum Teil hat es eine gewisse Basis in den Berichten über den sehr, sehr alten Kant, aber selbst da stimmt es oft nicht ganz. Und wir wissen, dass Kant ein sehr lebenslustiger Mensch gewesen ist, der einen sehr großen Freundeskreis hatte, auch manche sehr, sehr enge Freundschaften, der sehr sozial war, gerne in Gesellschaft war, praktisch jeden Tag in den jüngeren Jahren ausgegangen ist, mit Freunden zusammen die Zeit verbracht hat, auch Billard und Karten gespielt hat, zum Teil auch um Geld. In den späteren Jahren, als er sein eigenes Haus hatte, jeden Tag Gäste zum Mittagessen empfangen hat. Das Mittagessen war eher so ein spätes, also ein Nachmittagessen und konnte viele Stunden dauern. Und die haben zusammen gehockt und diskutiert und geredet und Wein getrunken. Also das ist wirklich ein Zerrbild und Kant war sicherlich auch ein emotionaler Mensch. Das merkt man auch seinen Schriften an. Ich finde, eines der auffälligsten Merkmale an Kants Werk ist eine wirklich faszinierende Verbindung von extremer Rationalität und Klarheit und Nüchternheit mit einem gewissen Pathos, das an vielen Stellen und vielen Formulierungen dann auftaucht, wo man merkt, dass Kant schon ein sehr leidenschaftlicher Mensch auch gewesen ist, der sich zum Beispiel für die Französische Revolution begeistert hat und für viele andere Dinge auch. Also das ist, Kant war sicherlich kein automatenhafter Mensch.
Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ich nehme Herr Willerscheck aus unserem Gespräch mit. Kant lesen ist immer gut und man kann mit ihm auch unsere Zeit kritisch beleuchten.
So ist es, ganz genau.
Herr Willerscheck, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kaspari.
Das Wissen.
Das war der Science Talk heute mit dem Thema zur Aktualität der Philosophie Immanuel Kants. Ich bin Ralf Kaspari und habe darüber mit dem Kant-Spezialisten Professor Markus Villaschek von der Goethe-Universität in Frankfurt am Main gesprochen. Villaschek hat zu dem Thema ein Buch geschrieben, Titel Kant, die Revolution des Denkens, erschienen im Beck Verlag.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.